Just quiet quickly, please.
Gebt uns ein B, wie blinde Begeisterung für Leipzig.
B!
Hören wir ein I für Integrität, wie man sie sonst nur bei der FIFA und im IOC kennt.
I!
Und geht da auch noch ein G für Grassroots-Sportarten, die wir völlig ignorieren?
G!
Und was heißt das jetzt?
B-I-G! B-I-G! B-I-G!
Dazu noch die bewährt katastrophale Tonqualität, immer die gleichen Stimmen und der verzweifelte Versuch, mit einigen wenigen längst zurückliegenden Stargästen unserem ohnehin schon sehr niedrigen Anspruch gerecht zu werden.
Hallo, hier ist die Laura Siegemund.
Ja, hallo, da ist Andy Herzog.
Hi, hier ist Christian Ehoff.
Hallo, das ist Viktoria Redensburg.
Guten Morgen, Matthias Ekstermier.
Die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergl und der Welt. Jetzt.
Die Big Show 738, Sportradio 360. Wir fangen mal mit ein paar Dingen in eigener Sache an. Ich versuche mich so kurz als möglich zu halten. Erstmal hat ein Hörer netterweise nachgefragt, was mit Nicola Martin ist, ob alles in Ordnung ist. Und ich darf sagen, ja, es ist alles in Ordnung. Wir haben nur in den letzten Wochen organisatorisch, es wird einfach immer schwieriger, so wie es noch vor 10 Jahren war, wieder dieselben Leute permanent an den Start zu kriegen. Wir alle werden älter, wir alle haben andere Verpflichtungen und es ist halt mit dem Nicola jetzt die letzten Wochen, hat es nicht geklappt, ja, und sie bleiben aber weiter dran. Themen gibt es ja genug, die wir gerne mit dem Nicola besprechen und schauen wir mal, was wir da finden. Wir versuchen es weiter, vielleicht in den Weihnachtsferien, aber es ist natürlich auch ein Grund, warum es die Sofa-Quarterbacks nicht mehr gibt. Ja, es sind einfach viele Leute, die jetzt anderweitig beschäftigt sind. So, dann. Und das nächste. Diese Aufteilung der Big Show in 4 Teile. Da kriege ich ja auch immer Mail und über X und über Blue Sky und meistens nicht so freundlich. Nochmal. Mehrere Gründe, warum ich das mache. Erstens, mein bisheriger Provider, ich habe jetzt den gewechselt, aber mein bisheriger Provider, da konnte man nur 64 MB hochladen, da musste ich das dann immer runterrechnen lassen durch Auphonic und da sind auch die Kapitelmarken reingekommen und zu den Kapitelmarken gleich mehr. Und da war die Qualität dann halt nicht gut. Jetzt in dieser aktuellen Big Show habe ich, Moment, ich zähle mal kurz nach, es sind 15 Teile, glaube ich, die ich habe. Und die Show ist insgesamt mehr als 4 Stunden lang. So, und die teile ich jetzt in diesem Fall in 4 Teile, ungefähr 1 Stunde. Der letzte Teil ist deutlich länger auf. Das sind einfach Häppchen, die ich in besserer Qualität hochladen kann, auch bei meinem neuen Provider. Und die aber dann auch, und das ist auch ein Grund, ich liebe unsere 12 Stammhörer und Stammhörerinnen. Und ich will aber auch Leuten die Chance geben, dass sie zu uns neu dazukommen. Und ganz ehrlich, wenn ich bei Spotify oder bei Apple Podcasts einen Podcast sehe und sehe, Big Show Sportradio 360 dauert 4 Stunden 17, bin mir nicht sicher, ob ich da jetzt so reinrödle vor lauter Freude. Also schauen wir uns das mal an. Vielleicht gibt es auch wieder einen Return, aber jetzt machen wir das mal die nächsten Wochen so. Kapitelmarken, das war für mich ein Learning, wie man so unschön sagt. Also ich musste lernen, wie man die setzt. Ich hoffe, dass sie spätestens mit dieser Show dann auch überall drinnen sind. So, und das nächste ist, ich habe es angesprochen, Auphonic. Das kostet Geld. Es kostet Geld, die GEMA für Musikradio 360. Andreas hat jetzt ja seinen eigenen Feed. Springt auf, vielleicht kommt auch Musikradio 360 irgendwann oder bald wieder in unseren Feed. Da kosten die GEMA-Gebühren Geld. Auphonic kostet Geld. Das Hosting kostete 100 Euro pro Monat. So, nicht mitgerechnet, zum Beispiel jetzt, wenn wir über Riverside aufnehmen, das meiste kostet auch Geld. Kostet, glaube ich, 25 bis 30 Euro pro Monat. Und dankenswerterweise unterstützen uns ja, oder mich, einige Leute von euch da draußen. Super, danke, gerne weiter so. Das geht von 1 Euro bis ein paar Leute gibt es, die zahlen 30 Euro im Monat, was ich Wahnsinn finde und was ich aber sehr, sehr schätze. Aber es ist halt so, dass ich eigentlich am Ende jedes Monats viel Aufwand habe, ohne jetzt herumzujammern, ich mache es ja freiwillig, aber auch noch ein bisschen drauf zahle. Ja, und jetzt hat mir mein neuer Provider halt auch angeboten, okay, es gibt schon die Möglichkeit, das zu vermarkten. Und da sage ich, ja, okay, wenn ich am Ende kein Minus mache im Monat, also gerne, wer mich unterstützen möchte oder uns unterstützen möchte, schreibt steilpass@sportradar360.de und da bekommt ihr alle Hinweise. Über Patreon geht's auch, aber lieber wäre es mir direkt, so wie es die meisten machen. Also es könnte sein, dass entweder vor den Episoden oder auch in diesen langen Teilen der Big Show möglicherweise nach 20, 25 Minuten mal ein kleines Werbefenster kommt. Dass das nicht immer bespielt wird, habe ich mir erklären lassen. Aber wenn doch, dann haltet durch. Wenn ich mir The Rest is History, meinen Lieblingspodcast, anhöre, dann kommt dort ungefähr bei der Hälfte der Episode, die ungefähr eine Stunde lang ist, auch ein kleines Werbefenster. Und hinten raus auch. So. That being said, was machen wir heute? Fußball 1 und 2, ich werde gerügt, mit Recht natürlich, von Martin Konrad und von Markus Götz. Erster Teil deutscher Fußball, zweiter Teil österreichischer Fußball. Und dann werden auch meine Moderationskünste kritisch nicht gewürdigt, sondern kritisch hinterfragt. Danach geht's weiter mit Handball, mit Uwe Semra, und das schließt dann unseren ersten großen Teil ab. Mit Uwe sprechen wir auch und vor allem über die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen. Teil 2 geht los, also der große Teil 2 geht los mit Sven Heist, Fußball in England, wie alle zwei Wochen, gefolgt von, und es war so großartig, dieses Gespräch mit Jens Vogt von Eurosport, dass ich gleich zwei Teile draus gemacht habe. Den ersten Teil hören wir in dieser Woche, eben in unserem zweiten großen Part dieser Big Show, den nächsten dann in der kommenden Woche. Gefolgt von, komm, ich ziehe es einfach vor, weil ich es kann, den NFL Rundown von Andreas Renner mit allergrößter Freude. Und danach gehen wir mal rein in den Motorsport, mal nur mit Stefan Deweis-Heinrich, weil Eddie Milke heute anderweitig beschäftigt ist. Dritter Teil beginnt dann, wir bleiben beim Motorsport, mit der Formel 1, wo es am Wochenende ja rund gehen wird. Stefan Ehlen wird dazukommen und Stefan Deweis-Heinrich. Dann zwei Skiteile. Freue ich mich auch sehr in dieser Woche, dass wir, also ich freue mich natürlich immer über Tom Heberlein und über Lukas Zara, überhaupt kein Thema, aber in dieser Woche gehen wir mal dorthin, wo es besonders weh tut, also nein, wo die Freude besonders groß ist, nämlich an die Weltcuporte selbst. Nach Beaver Creek zu Lukas, nein, in Beaver Creek ist der Philipp Scheichel von der Kronenzeitung und in Mont Tremblant ist der Lukas Schweighofer vom ORF. Und dann gibt es danach noch ein Segment mit Michaela Dorfmeister zum Thema der Frauen hauptsächlich. Michi Dorfmeister, Olympiasiegerin 2006, Abfahrt und Super-G. Und dann noch erstmals bei uns Siege Heinrich von Eurosport über den Biathlon. Das schließt also unseren dritten Komplex ab. Und der vierte Komplex beginnt, und ihr merkt schon, das ist eine ganz lange Sendung. US Sport, zwei Teile mit Jürgen Schmieder in Hermosa Beach und mit Heiko Uldörp in der Nähe von Boston. Ich möchte es nicht genau seine Adresse nennen, aber wer sie wissen möchte und Heiko Weihnachtsgeschenke genau dorthin schicken möchte, ich habe sie. Zwei Teile, danach André Vogt zur NBA, beziehungsweise ein bisschen auch zum deutschen Basketball. Dann The Remains of the Week und hinten raus noch Tennis mit Jan de Wit. Puh, jetzt habe ich mich auserzählt. Wie viel war das jetzt? Fast 7 Minuten Sermon. Aber ich hoffe und ich glaube, das war es wert, um mich zu erklären. Schreibt mir gerne, schreibt mir nicht immer so böse. Wir versuchen hier einfach Dinge, und wenn die Dinge nicht hinhauen, konstruktive Kritik jederzeit erwünscht. Unterstützung auch. Gern auch direkt paypalproducer@sportradio360.de. Jetzt geht's aber los, endlich, mit der Big Show 738. Big Show 738. Wir legen los mit Fußball. Ich freue mich. Ich glaube, erstmals in dieser Konstellation gemeinsam zum einen Martin Konrad in Graz. Guten Morgen, lieber Martin.
Guten Morgen.
Und in München, aber ich glaube, Götze zum ersten Mal gemeinsam mit dem Martin, Markus Götz. Guten Morgen, Götze.
Guten Morgen, ihr zwei. Nein, ich glaube, wir saßen schon mal zusammen.
Ja, ich glaube, ich auch.
Mal zusammen. Und das Lustige ist ja, ich liebe es, ich bin ja ein ganz treuer Hörer deiner Show seit Jahrzehnten. Ja.
Wenigstens du.
Und ich freue mich immer ganz toll, wenn der Martin zu Gast ist. Ich liebe seine seine trockene Art. Und das Lustige ist, dass ich dem Martin auch bei Sky draußen schon zahlreiche Male begegnet bin. Und ich glaube, am Anfang wusste er immer gar nicht, was er mit mir anfangen soll, wenn ich ihn freundlich angelächelt habe. Und ich immer den Eindruck hatte, er denkt sich jetzt, was ist denn das für ein komischer Vogel? Ja? Aber hier ist
er, ich freue mich sehr. Aber ich habe mir dann irgendwann einmal das Gesicht gemerkt und bemerkt.
Okay. Da freue ich mich, Martin.
Ja, ich freue mich auch.
Das wisst ihr ja gar, das weißt du vielleicht gar nicht, Jens, wenn der Martin bei Sky ist und seine Studiosendung macht, da ist er angezogen, geschliffen, formidabel schick, vom Allerfeinsten.
So wie heute.
Also so habe ich beim Fernsehpreis nicht ausgesehen.
Ja, da so viele Komplimente in aller Früh. Also zurück, wirklich.
Zurück zum Fußball.
Zurück in die andere Richtung, die Komplimente.
So wollte ich sagen. Na gut, das ist ja so. Wenn Martin da im Studio sitzt und dann kommt ein Jan-Arge Fjørtoft rein, der geschniegelt ist bis über beide. Das machst du mit dem Fjørtoft gemeinsam, oder
Martin? Auch,
Steffen,
ja.
Steffen
auch.
Freund, ja? Ich meine, die sind ja
nein, nicht Steffen Freund. Nein. Fjørtoft, also, Herzog, Hermann. Didi Hermann.
Didi Hermann, okay, gut. So, Didi Hermann, gutes Stichwort, Götzi. War von Beginn an ein kleines bisschen oder sehr, sehr kritisch Sandro Wagner gegenüber, der jetzt nicht mehr Trainer beim FC Augsburg ist. Ich habe ein bisschen reingehört gestern bei Ewald Lienen im 16er-Podcast. Ah, ja. Und Ewald Lienen hat irgendwie so gesagt, na ja, so was er mitbekommen hat oder was er seine Erfahrung ist. Ich hoffe, ich interpretiere den Ewald jetzt richtig, aber er meint irgendwie, er hat den Eindruck, dass Sandro Wagner vielleicht zu schnell dort, wie sagt man so, alte Zöpfe abgeschnitten hat und sich damit auch, also der Lienen sagt eben, er vermisst halt diese erfahrenen Spieler in der Mannschaft und dass sich eben dadurch Sandro Wagner von dieser Mannschaft entfernt hat. Ich finde es schade, Götzi. Ich fand es spannend, die Idee, dass Augsburg mal nicht langweilig sein möchte. Aber musste es so kommen, Götzi? Musste es so kommen?
Was? War das jetzt deine Frage?
Meine Frage ist, musste es so kommen?
Zahlreiche Fragen ergeben haben aus deinem Vortrag, um ehrlich zu
bitte
sein.
Bitte. Okay, komm, beantworte alle. Auf geht's.
Beantworte alle. Also ich hab zufälligerweise auch reingehört beim 16er, weil ich den Ewald auch extrem unterhaltsam finde und den Borny natürlich auch schon ewig kenne, ganz alter Kollege von mir. Und ich da immer gern reinhöre. Ewald hat sich ja sehr im Wagen gehalten. Er hat ja nie Sandro Wagner direkt angesprochen bei seinen Äußerungen. Aber ich glaube, man konnte das schon rausziehen, was du da gesagt hast. Aber er betont ja auch immer, dass er weit weg ist. Und mir geht's halt genauso. Was da intern abgelaufen ist, Das wissen wir ja nicht. Wir haben ja immer nur die Draufsicht und ich bin jetzt bei Augsburg aktuell zumindest, da gab es auch andere Phasen, nicht so nah dran. Ob das so kommen musste, das kann ich dir nicht sagen, aber was offensichtlich ist, und das hast du ja jetzt auch bei der Trennung gemerkt, es hat nicht gematcht und offenbar tiefgründig nicht gematcht, weil wenn die Verantwortlichen sich hinstellen und sagen, die Trennung war alternativlos, was auch immer das bedeutet, das Wort alternativlos wird ja gerne von Menschen verwendet, ist mir zumindest aufgefallen, wenn sie keine Diskussion führen wollen. Ja. Es gibt immer Alternativen oder fast immer Alternativen. So viel haben wir gelernt im Laufe unseres Lebens, das auch schon ein paar Jahre dauert. Aber das macht deutlich für mich, und das ist das, was bei mir rüberkommt, dass es fundamental nicht gematcht hat. Und offensichtlich muss es da auch um den Zugang von Sandro Wagner zumindest zu größeren Teilen der Mannschaft gegangen sein. Was da im Detail passiert ist, kann ich dir nicht sagen. Aber dass die Augsburger mit dieser sportlichen Entwicklung nicht zufrieden sein können, das ist klar. Ein Stück weit ist es natürlich insofern hausgemacht, weil jetzt mal rein faktisch betrachtet, guck dir die Tabelle aus der vergangenen Saison an, wo die standen, ob es wirklich notwendig war, diesen riskanten Schritt zu machen. Hinterher ist man immer schlauer. Sie wollten ganz offensichtlich was Neues probieren. Was wirklich im Detail der Plan war, ich kann es dir nicht sagen. Fakt ist, es ist schiefgegangen.
Martin, wenn Götze das Gleiche jetzt nach 2 Spieltagen gesagt hätte über Leverkusen, es hätte genauso gepasst. Und da frage ich mich dann halt, bei Erik ten Hag wusste man im Grunde genommen, was man bekommt. Und bei Sandro Wagner, der war schon extrem präsent, fand ich, in den Medien sowieso, auch als Co-Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft. Gut, seine erste Station war unter Haching, da war er vielleicht nicht so im Fokus. Aber das erstaunt mich dann immer wieder, Martin, dass es die Verantwortlichen eben ja so falsch einschätzen.
Ja,
das verstehe ich nicht.
Das ist eine gute Frage. Bei Leverkusen könnte man sagen, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Am Ende muss man auch sagen, schauen wir uns jetzt die Ergebnisse an. Es ist, glaube ich, zumindest, wir können nicht das Gegenteil beweisen, aber aktuell ist Leverkusen in der Bundesliga nach den Bayern, sage ich mal, mit Leipzig gemeinsam voll mit dabei, ist im Pokal weiter und auch in der Champions League hat man noch Chancen, die K.O.-Phase zu erreichen. Was Augsburg betrifft, auch nur aus meiner unter Anführungszeichen bescheidenen Beobachtung der deutschen Bundesliga. Ich will jetzt gar nicht über die Selbstvermarktung von Sandro Wagner sprechen. Das, sage ich einmal, hat natürlich auch nicht dazu beigetragen, Stichwort auch vor dem Bayern-Spiel, wo er sich und seine Mannschaft auf Augenhöhe gesehen hat, dass es vielleicht dadurch auch etwas sachlicher angegangen wurde. Was für mich auffällig ist, und das ist für mich eigentlich der Hauptpunkt, ist, dass ich finde, dass Augsburg im Frühjahr absolut überrascht hat mit einer Art von Fußball, die muss man nicht mögen, aber für diese Mannschaft, für diese Kader war das ideal. Und jetzt kommt ein Trainer mit einer Idee, das ist übrigens oft das Problem von Trainern, die sehr jung sind im Geschäft, sage ich jetzt einmal, die eine Idee haben in der Theorie, aber die Mannschaft passt nicht dazu. Und ich finde, das Wichtigste für einen Trainer ist zu erkennen, was kann ich mit meiner Mannschaft, die mir aktuell zur Verfügung steht, erreichen. Und ich glaube, das hat Wagner falsch eingeschätzt, beziehungsweise kann er es ja auch so einschätzen, wie er es wollte. Nur dann muss er natürlich auch damit konfrontiert sein, dass es unter Umständen schwierige Ergebnisse gibt und dann braucht man wirklich jemanden, der ihm den Rücken stärkt. Kann man ja auch machen. Kann man ja die ganze Saison machen, bis hin zu einem möglichen Abstieg. Und dann hat er vielleicht im Jänner und nächstes Jahr im Sommer die Mannschaft, die Spieler, die er für sein Spiel gerne hätte. Aber so konnte das nicht funktionieren mit Teilerfolgen zwar zwischendurch. Also für mich war völlig überraschend, dass man eine bestehende Mannschaft mit einem durchaus intakten System, einer intakten Taktik, dass man das im Sommer radikal verändert. Das habe ich persönlich nicht verstanden, habe das als hohes Risiko empfunden und am Ende sieht man auch...
So, ergötze du gleich wieder, aber Martin, nur, wir haben vor 2 Wochen gesprochen. Ist es nicht auch ein bisschen so, wir haben über Christian Ilzer in Hoffenheim gesprochen, der auch dahin gekommen ist und seine Geschichte durchziehen wollte und dann gemerkt hat, geht aber nicht in dieser Phase und sich dann halt anpassen musste.
Hat's zumindest im Frühjahr, weil sonst wäre er nicht Trainer geblieben. Ja. Hat natürlich das Vorteil, dass der Sportdirektor ihn und der Sportgeschäftsführer nicht nur geholt hat, sondern hundertprozentig gestärkt hat. Aber in intensiven Gesprächen mit diesem Sportgeschäftsführer hat er im Frühjahr natürlich sich anpassen müssen. Warum? Sonst wäre Hoffenheim möglicherweise abgestiegen. Und im Sommer kamen dann die Spieler, die er für sein Spiel gebraucht hat. Und das Ergebnis sieht man auch jetzt.
Ja, das ist ein super Beispiel. Super Beispiel, ja. Genau, wo es eben die grundsätzliche Spielidee von Ilse erstmal nicht gepasst hat zur Mannschaft. Er war in der Lage, sich anzupassen. Aber übrigens kannst du dich erinnern, was Ewald auch noch gesagt hat. Er weist immer wieder aus meiner Sicht völlig zu Recht darauf hin, wie wichtig Kommunikation ist, ganz grundsätzlich im Leben, aber natürlich auch an diesen Stellen. Ich glaube, dass wir hin und wieder, das ist zumindest eins meiner Learnings in 27 Jahren Sportreportertum, also ich bin in diese Welt so reingestartet. Für mich war das riesengroß und irgendwie bin ich davon ausgegangen, überall wird hochprofessionell gearbeitet. Ich halte das mittlerweile für eine Illusion. Und ja, wirklich für eine Illusion. Ich habe Unprofessionalitäten erlebt im Profisport. Da ist mir echt die Spucke weggeblieben. Und dann ist die Frage, und ich glaube, das hat stattgefunden, im Kombi eben mit dem Sportdirektor, wie eng ist man in der Kommunikation? Wie gut kann man sich für den Moment anpassen? Und was hat man auch schon vor für die nächsten 1, 2, 3 Schritte? Und das hat in Hoffenheim in einer extrem schwierigen Gemengelage, ihr habt auch alle mitbekommen, was da im Umfeld seit längerem los ist, das haben die beiden wirklich grandios jetzt hinbekommen. Und das ist ein gutes Beispiel dafür.
Aber Götze, würden sich nicht nach dem alten Kai-Dittmann-Theorem 3 Mannschaften finden, die schlechter sind als Augsburg.
Und das glaube ich nach wie vor.
Das glaubst du noch? Ja, glaube ich nämlich auch. Also nur vom Kader her. Und dann will ich eben Sandro Wagner, will ein bisschen interessanter werden.
Ja, will Fußball spielen, was ja prinzipiell positiv ist mit Ballbesitz und so weiter. Aber sorry, das ist eben das Schwierigste. Und deswegen schaffen das auch nur ganz wenige Mannschaften. Das sieht man auch in der Champions League, die dann auch in der Lage sind, so zu spielen. Aber da reden wir dann über ganz andere Kaliber. Ja, da sind wir immer auf dem Niveau von Bayern München. Das ist nicht so einfach und da hat dann auch niemand Geduld, weil am Ende entscheiden natürlich die Ergebnisse. Ja, du brauchst ja letztlich den Klassenerhalt. Da geht es ja auch um Einnahmen. Das ist ja ein Millionenunternehmen, Augsburg. Da hängen ja viele Jobs dran und keiner will natürlich absteigen. Das heißt, es ist ein hohes Risiko, kann man gehen, aber es kann halt sehr oft auch scheitern, wie eben jetzt auch gesehen.
Und es geht ja nicht nur um die sportlichen Ergebnisse, sondern es geht um das Binnenklima und da scheint ja auch irgendwas jetzt nicht optimal gepasst zu haben. Ich kann das zumindest nicht anders deuten, was da gesagt wurde, auch wenn ich nicht mit dabei war.
Ich hätte schon eine Idee, wo Sandro Wagner demnächst arbeiten könnte. Aber das behalten wir uns für den zweiten Teil auf. Götzi,
der VfB kommt nicht nach Österreich.
Ja, Nein. Götz, ich will ihn nicht so rapid. Nein. Ich will ihn ganz woanders hin haben. Ich will ihn in meiner näheren Heimat haben. Aber da sprechen wir in Teil 2 drüber. Wer zu Hause gegen Innsbruck verliert, hat einen neuen Trainer verdient. Das nur nebenbei. Aber dazu zum zweiten Teil. Götzi, der VfB Stuttgart.
Jawohl.
Was ist da los? Wechselbad schon wieder. Verlieren bei Hamburg ganz spät. Gestern. Ich weiß nicht, also das Ergebnis war souverän in Bochum. Vom Spiel habe ich zu wenig gesehen. Götzi, was machen wir mit dem VfB?
Also ich weiß nicht, vielleicht muss ich dem Martin ganz kurz vorweg sagen, dass ich wirklich seit Kindheitstagen diesem Verein emotional folge, um es mal vorsichtig zu sagen. Also der VfB schickt mich mal wieder rauf und runter. Das ist man gewohnt als VfB-Fan. Die Niederlage beim HSV, ich habe seither nicht mit Thomas Wagner gesprochen. Ich war nicht in der Lage dazu. Es ging nicht. Wir sehen uns bald. Wir sind nächste Woche für eine kleine Bergtour verabredet. Da wird es dann wahrscheinlich auf den Tisch kommen. Es ist für mich nach wie vor unerklärlich, wie das passieren konnte. Und ich hatte wirklich große Sorgen. Also, wenn du ein Spiel so verlierst wie der VfB, in Überzahl, du hast das 1-1, du hast diese Freistoßsituation. Der VfB war im Kopf nur bei der Frage, müssen wir uns mit dem Punkt begnügen oder schaffen wir noch den Siegtreffer? Dass sie noch ein Gegentor kriegen könnten, das war gar nicht existent, dieser Gedanke. Dann verlierst du so ein Spiel, dann können zwei Sachen passieren aus meiner Sicht. Zum einen, das kann mich auf negative Art und Weise in die Köpfe kriechen und dich verunsichern und dich runterziehen. Oder du zeigst eine Reaktion. Ich kann zum Spiel gestern so gut wie gar nichts sagen. Grund, ich habe parallel das Pokalspiel Freiburg gegen Darmstadt kommentiert. Ich gebe zu, es gab ein Second Screen ohne Ton, aber ihr werdet mir verzeihen, wenn ich mich hauptsächlich, na, ich habe mich natürlich auf das Freiburg-Spiel konzentriert. Das sah souverän aus. Was ich gesehen habe, dann hinterher nochmal kurz ein paar Szenen angeguckt. Gab ja dann auch eine rote Karte und dann hat sich der VfB das nicht nehmen lassen. Aber es ist natürlich schon ein Stück weit VfB, so ein Ding wie das beim HSV, das ist einfach immer mal drin beim VfB. Muss man wissen, wenn man es mit dem Verein hält.
Martin entmutet sich, weil er zum VfB was sagen möchte. Vielleicht.
Nein. Ich höre zu, aber das ist so eine Überraschungsmannschaft, der VfB. Also ich meine, eine Wundertüte. Bietet immer alles möglich. Sogar Liga 2 ab und zu.
Aber schau mal, weil wir über Trainer gesprochen haben. Ehrlicherweise, als ich die Aufstellung gesehen habe vor dem HSV-Spiel, ich bin dann nicht dazu gekommen, weil ich auch gearbeitet habe, ich wollte Thomas schreiben, mit der Aufstellung gewinnen wir nicht bei euch, weil ich wusste, dass er im Stadion ist. Was Sebastian Hoeneß diesbezüglich in dieser Saison schon alles gemacht hat, das sprengt den normalen Rahmen, das sage ich jetzt mal wertfrei, sondern einfach faktisch, er hat 2x10 Leute gewechselt. Kann ich mich nicht dran erinnern. Das ist sowas auf dem.
Aber Götze, entschuldige, wohl dem VfB, der 20 Leute offenbar hat, die Bundesliga tauglich sind.
Ganz genau, ich wollte da auch noch was anfügen. Das spricht zum einen für einen sehr breit besetzten Kader, den der VfB da hat. Das sehe ich ganz genauso. Das spricht zum anderen dafür, dass Sebastian Hoeneß zum einen die gesamte Gruppe mitnehmen will, ganz offensichtlich, und den Leuten aussignalisiert, ich vertraue euch allen. Das zeigt auch, dass Hoeneß ein mutiger Mann ist, aber das kann halt auch mal schief gehen. Und wenn du sowas machst, musst du dir sicher sein, dass du im Verein die entsprechende Rückendeckung hast für derlei Maßnahmen. Und das sehe ich beim VfB im Moment gegeben und deswegen sind meine Sorgen insgesamt, auch wenn sie für den Moment mal da sind, eher klein, weil da auf diesen sportlichen Führungsebenen, vor allen Dingen Wohlgemut und Hoeneß, weil da nach meiner Beobachtung und meinem Wissen exzellent zusammengearbeitet wird. So, und dann kann sowas auch mal passieren, ohne dass das eine größere negative Folgewirkung hat im Ganzen. Und ich sehe den VfB grundsätzlich stabil aufgestellt. Und wenn Demirovic zurückkommt, umso mehr. Das darf man ja nicht vergessen, nachdem Wolte Made knapp vor Ende der Wechselperiode den Club verlassen hat. Damals war ja Undaf noch verletzt. Und als Undaf wieder in Form kam, war Demirovic weg. Also wir haben geplant, und Entschuldigung, ich sollte nicht von
sag
dir...
Sag Rückwehr.
Der VfB hat ja geplant, mit Wolte Made, Undaf und Demirovic zusammen ins Rennen zu gehen, also Full Manpower da vorne. Und dann waren eigentlich die ganze Zeit, also Wolte Made ist ganz weg und entweder Demirovic und Undaf auch, das darf man übrigens auch nicht vergessen. So. Und deswegen sehe ich den VfB grundsätzlich gut aufgestellt. Ich glaube auch, dass man den einen oder anderen Plan hat mit den Millionen, die ja noch übrig sind aus dem Wolte-Made-Transfer. So, mir ging es aber darum, nochmal rauszustellen, dass es natürlich auch Positivbeispiele gibt, wo vernünftig zusammengearbeitet wird, wo untereinander klar kommuniziert wird, an einem Strang gezogen wird. Da kann man auch erfolgreich arbeiten, selbst wenn im Einzelnen auch mal was schief geht.
Wie beim HSV. Kurze Pause.
Hi, hier ist Ritter Steffen und ihr hört Sportradio 360.
Markus Götz und Martin Konrad in der Big Show 738 und wir machen jetzt rüber nach Österreich. Wir machen rüber in, ich darf es glaube ich sagen, Götzi, in deine Lieblingsstadt nach Wien.
Jawohl.
Schon?
Ja,
schon.
Eine meiner absoluten Lieblingsstädte, das stimmt wirklich.
Wo hast du mich hingeschickt? In welches Café war das, wo ich dann das Würstel mit Gulasch gegessen habe? Was war das nochmal?
Also mein Stammcafé ist das Café Kork.
Genau.
Ich war ja 10 Jahre mit einer Wienerin verheiratet. Meine ehemalige Schwiegermutter wohnt 200 Meter entfernt vom Café Kork in der Kurrentgasse. Also ich habe die Zeit in Wien immer extrem genossen und ich bin immer noch regelmäßig dort.
Das ist ein Insider.
Ja, ich bin Insider. Ich habe Wien mit Wienern erlebt über Jahre hinweg und wirklich, ich habe das extrem genossen und bin jedes Mal extrem gerne immer wieder in Wien.
Tja, bitte. Wer nicht?
Ja.
Martin hat uns ja vor Beginn der Saison erzählt, was Rapid alles in die Wege geleitet hat, hat Geld in die Hand genommen, hat mit Peter Stöger einen erfahrenen Trainer geholt. Es hat auch Martin sehr, sehr gut begonnen in diesem Jahr, fand ich. Also es hat nach Peter Stöger Maßstäben gut begonnen. Mich haben diese 1-0-Siege bei Köln, man nimmt halt die 1-0-Siege, besser 3 Punkte als keine 3 Punkte. Warum, Martin, ist es jetzt zum Ende gekommen?
Das ist eine schwierige Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist, aber ich würde mal so sagen, am Ende geht es ja nur um die Ergebnisse und das muss man dem Peter Stöger lassen, auch in der Phase, wo sie Erster waren mit einigen Punkten Vorsprung, so nach 7, 8 Runden hat er immer gesagt, Obacht, wir haben eigentlich Abgänge, nämlich in der Offensive, die wir nicht kompensieren konnten bisher und er hat immer gewarnt, der Kader ist zwar groß, aber die Qualität ist noch nicht gewährleistet, dass das so weitergeht. Er hat, muss man ganz ehrlich sagen, also da immer darauf hingewiesen, dass das sehr kompliziert und sehr schwierig ist. Und er hat letztlich auch recht behalten. Die Frage ist natürlich, am Ende hat man den Eindruck gehabt, dass auch es, die Mannschaft irgendwie leblos war. Und das war irgendwie überraschend, dass es bei einer Peter Stöger Mannschaft so der Fall ist. Aber auch hier gilt, wie in vielen anderen Vereinen und Bereichen und Mannschaften, irgendwann reißt die Geduld. Und da bin ich mir dann nicht immer sicher, ob das der richtige Weg ist, ja. Also natürlich muss man irgendwann Entscheidungen treffen. Die Frage ist immer, treffe ich nach 3, 4 Monaten eine Entscheidung, obwohl ich etwas Neues beginnen will? Er hat ja auch angestoßen, dass man gewisse Dinge verändert, dass man gewisse Dinge auch aufbricht. Damit hat er vor allem auch gemeint, innerhalb des gesamten Mannschaftsbereichs und natürlich auch darüber hinaus im Verein. Also es beginnt bei ihm im Staff, denn er hat ja nur einen Co-Trainer mitgenommen. Da sind aber sehr viele weitere Staff-Mitglieder, hat er bis zu 20, die seit Jahren dort sind und er eigentlich immer wieder davon auch gesagt hat, da wäre vielleicht auch die ein oder andere Änderung wichtig, dann hat er die ein oder andere Änderung schon begonnen, hat 2 Athleten, Trainer bzw. Videoanalysten freigestellt, aber zu mir ist es dann nicht gekommen. Also man könnte sagen, es hat dann Rumor, es hat Missstimmung gegeben, Uneinigkeiten und der Trainer ist dann der Erste, der dann kommen muss, nicht irgendein Spieler oder ein Sportdirektor.
Götze, ohne dass wir beide hier Experten werden, aber es hört sich für mich ein bisschen so an, als ob Peter Stöger auch am System gescheitert wäre. Ja,
da kann ich tatsächlich überhaupt gar nichts zu sagen.
Ja, aber nur von der Idee her, was Martin jetzt beschreibt.
Ja, als du mich eingeladen hast, mit Martin zusammen hier zu sprechen, habe ich natürlich vorsichtshalber nochmal ganz kurz auf die österreichische Bundesliga-Tabelle geguckt und war zum einen echt fasziniert, wie eng das alles beisammen ist. 6 Punkte zwischen 1 und 9 oder so war es, glaube ich. Das ist ja echt Wahnsinn. Und dann ist mir, nachdem ich mitbekommen habe, natürlich auch, dass Peter Stöger nicht mehr Trainer bei Rapid ist, dann habe ich mir nochmal die... Wo spielen sie? Europa League oder Conference League?
Conference.
So. Sie sind in der Conference League, ja. Und korrigiert mich, die haben keinen einzigen Punkt geholt, glaube ich. Gell? Da war ich dann schon erschrocken und dachte mir, das kann nicht sein, dass das Niveau so schwach ist, ja. Und in der österreichischen Liga halten sie ja zumindest punktemäßig mit. Das habe ich alles nicht zusammengebracht, aber alles weitere dazu fragst du besser, Martin. Das ist besser für uns drei und vor allen Dingen für die Zuhörer und Zuhörerinnen.
Martin, welchen Einfluss haben da, das heißt ja immer, dass bei Rapid die Fans natürlich einen enormen Einfluss haben. Haben die da auch irgendwie eine Rolle?
Na, natürlich. Ja. Wie immer gibt es den Druck, gerade bei mitgliederbasierten Vereinen, auch auf den Vorstand, auf den Aufsichtsrat, auf die Geschäftsführung, und damit steigt natürlich dann auch bei denen, wenn man so möchte, der Puls, und dann gibt es natürlich den Versuch einzuwirken. Ja, macht die Sache nicht einfach und besser für Mannschaft und Betreuer statt. Und das war bei Rapid oder ist bei Rapid genauso. Man könnte aber natürlich eben auch sagen, Rapid ist in der Meisterschaft nur 2 Punkte hinter dem Tabellenführer, ja. Das ist natürlich verrückt, dass die ersten 9 nur 6 Punkte getrennt sind, die ersten 8 nur 5 Punkte. Also, die ersten 6 nur 4 Punkte. Mit anderen Worten, Rapid hat bis auf die Conference League, wo man Letzter ist und ausgeschieden quasi ist, vor den letzten beiden Spielen, auch durchaus positive Dinge. Aber Fakt ist, die Tendenz war zuletzt eben nach unten gehend, und dann hat man halt den Eindruck gehabt, man muss, frische Kraft bringen. Aber es ist ja auch immer wieder interessant, dass dann ein Co-Trainer, der bisher mit dabei war, unter anderem auch für die Offensive zuständig war, dass der dann übernimmt. Und da fragt man sich schon, was soll jetzt anders werden? Das erste Spiel war ja gleich ein 0-3 in Linz beim LASK.
Kannst du dich, Götze, noch an Didi Kübauer erinnern?
Natürlich.
Als er zur Wolfsburg-Legende geworden ist. Das werde ich Dredan fragen, wo in der Legendenliste von Wolfsburg Didi Kübauer steht. Dann ist er nach Wolfsberg gegangen, ist dort möglicherweise zur Legende geworden und ist jetzt in Linz, wo er, Martin, auf dem besten Weg ist, zur Legende zu werden. Es gibt ja nicht die Schoko-Schachner-Tabelle, die Götze auch noch kennt, die er damals beim TSV 1860 München eingeführt hat, aber die Kübauer-Tabelle. Irgendwas muss er dann schon richtig machen, oder zumindest muss er seine Mannschaft dann so motivieren können, oder er muss wissen, wie man halt die großen Gegner kitzelt, weil der LASK ist plötzlich wieder mittendrin, und ich glaube, als er sie übernommen hat, waren die doch Letzter.
Der LASK war vorletzter aber auch hier gilt, da ist ein portugiesischer Trainer im Sommer von der LASK-Führung verpflichtet worden, ein ehemaliger Co-Trainer von José Mourinho. Und der wollte Fußball spielen, hat die Liga nicht gekannt, was ja schon mal für mich ein Wahnsinn ist, dass du so jemanden holst. Und du weißt, wie in Österreich gespielt wird. Wir sind eigentlich eine Pressing-Liga, weil das in Salzburg vor 15 Jahren begonnen hat. Und alle haben das dann nachgeahmt, bis hin mit Inzer, der dann besser war als das Original, ja, und mit Sturmmeister geworden ist. Aber das heißt, da kommt jemand, hat den Kader offensichtlich auch völlig falsch eingeschätzt. Jetzt sind wir wieder beim Thema Augsburg eingangs. Und ist natürlich damit völlig baden gegangen. So, und jetzt kommt Kübauer, der kennt die Liga, weil er natürlich ein Kind dieser Liga ist und seit 40 Jahren mit dieser Liga konfrontiert ist, in allen Funktionen, die es gibt, und hat sofort das gemacht, was er immer macht bei Mannschaften. Defensive stabilisieren, zu schauen, dass man kein Tor bekommt, und dann eben versuchen, Konterstöße zu setzen. Das funktioniert im Moment blendend, hat jedes Spiel gewonnen. Abwarten, das wird dann im Frühjahr, wo es um die entscheidenden Punkte geht und die Entscheidungen in der Meisterschaft sicherlich anders sein, weil sich die Gegner ja dann auch darauf einstellen werden mehr. Aber ich will nur sagen, gutes Beispiel, dass man eben sich als Trainer nicht wichtiger als die Mannschaft sehen darf. Ja, man muss immer erkennen können, welche Möglichkeiten bieten mir meine Spieler. Und das kann der Didi Kübauer außergewöhnlich gut, und deswegen läuft es im letzten Moment so, dass er halt nur einen Punkt hinter Salzburg auf Platz 3 liegt, gemeinsam mit Sturm.
Götzi, kannst du bitte jetzt deinen, warte, ich sehe dich, es müsste dein linker Arm sein, um meine Schulter legen. Weil jetzt muss der SK Bundegammer Sturm Graz angesprochen werden, der gestern Abend, ja, ich spüre dich schon, ich spüre die Wärme auf meiner Schulter, das ist großartig. Also, Sturm hat gestern dieses Nachtragsspiel, von dem ich schon dachte, dass es nie mehr ausgetragen wird, aber doch, irgendwann spielen sie doch gegen WSG Tirol und verlieren dieses Spiel zu Hause mit 1:3. Und ich kenne den Jürgen Säumel nicht persönlich und vielleicht liegt es auch am Kader, Martin, aber wenn Sandro Wagner sagt, ich habe Lust auf Graz und er hat keine Mitfahrgelegenheit, dann packe ich ihn in meinem Bus ein und fahre ihn persönlich, liefere ihn in Graz-Liebenau ab, weil ich glaube, Sturm wird Probleme haben, unter die Top 6 zu kommen, ist mal das Erste, wo alles so nah beieinander ist. Jetzt haben sie mit Glück in Hartberg gewonnen. Kiteschwili alleine kann diese Mannschaft nicht rausreißen. Ich habe ganz, ganz ernste Sorgen, Martin. Nimm mir diese bitte.
Also zunächst einmal wüsste, dass Sandro Wagner auch bei seiner nächsten Trainerstation krachend scheitert.
Naja, ich dachte mir auch gerade, Jens, was ist da los?
Ich brauche Veränderung. Ich meine,
der wird gehypt von den Medien offensichtlich und das wirkt.
Das reicht aber jedenfalls, mir schon. Christian Titz wird es nicht werden. Der Titz ist, den hätte ich nicht.
Nein, aber jetzt ganz im Ernst.
Du kennst doch Jens. Der spielt doch liebend gern auf jeden zweiten Bandwagon auf.
Genau. Ja, gerne sagen. Genau. Und ist auch einer, der gern für Hire and Fire ist. Also ich frage mich dann schon immer, wenn einer 2-3 Mal verliert, dann ist er schon, muss er schon gehen.
Spitze Zunge Holber.
Ja, aber Sturm verliert er eben nicht 2-3 Mal. Sturm verliert permanent gegen die guten Mannschaften und jetzt verliert Sturm auch schon
ist gegen aktuell Tirol. Zweiter. Einen Punkt hinter dem Tabellenführer. Sturm steht im Pokal-Viertelfinale. Sturm ist als einziges österreichisches Team in der Europa League trotz einer unangenehmen Auslosung in der Lage, in den letzten 3 Spielen, davon 2 Heimspiele, sich noch für die K.O.-Phase zu qualifizieren. Also am Donnerstag nächste Woche Roter Stern Belgrad, in Jena unter anderem zu Hause Brandenburg. Das sind auch Gegner, gegen die man punkten kann. Und dann wäre Sturm plötzlich auch in der K.O.-Phase. Und ich habe dir das schon vor ein paar Wochen gesagt, jammern auf höchstem Niveau. Natürlich will man zu Hause nicht 5-mal verlieren, weil Sturm hat vor allem auswärts die Punkte gemacht. Das ist ja eh klar. Gestern aber war man mehr als eine Spielhälfte in Unterzahl. Nach einer roten Karte. Kiteschwili ist angeschlagen, ist jetzt in der 70. Minute gekommen, wie schon in Hartberg. Ich glaube, da wollen sie auch, dass er am Sonntag beim Derby gegen den GAK und nächste Woche gegen Roter Stern dann für die vollen 90 Minuten zur Verfügung steht. Aber weißt du, Jens, das ist mir ein bisschen zu schnell. Das ist ungefähr so, wie wenn du 2 sinnlose Fragen stellst, dass wir sagen, du moderierst nicht mehr. Ist ja auch nicht okay, oder?
Dann wäre ich schon lange nicht mehr da. Ich stelle nur sinnlose Fragen.
Ja, aber du verstehst, was ich meine. Und bei Sturm, das muss man schon, und dann höre ich schon auf, aber ich wiederhole mich. Ich meine, ich will den Säumel gar nicht verteidigen, aber da kann jeder andere auch Trainer sein. Jeder hat seine Art, wie er sich vielleicht auch nach außen gibt. Das magst du vielleicht sehr kritisch sehen, aber das ist ein penibler, sehr, sehr kompetenter Trainer. Punkt. Dass er vielleicht in der Außendarstellung nicht so ankommt wie ein Ilzer, das mag schon sein. Nur eins muss man auch festhalten. Bei Sturm ist nach jeder Meisterschaft, und es gab 2, sind die besten Spieler abgegeben worden. Auch jetzt in diesem Sommer. Torhüter, Abwehrchef und der Youngster der Liga, nämlich der Jalkouier, der rechts im Frühjahr alle Schwindel gespielt hat. So, und dann noch der Böwing im August, kurz nach Mainz. Dort spielt er übrigens gar nicht. Kurz vor Ende der Transferzeit. Und der Säumel hat jetzt junge Spieler auch noch mit eingebaut. Das wollen übrigens auch immer alle, dass man auch die eigene Jugend forciert. Macht er das? Passen die Ergebnisse nicht? Also, es ist ja, manchmal fragt man sich schon, da muss der wirklich ein Zauberer sein und nur Glück haben, damit du quasi gewinnst und auch noch alle befriedigst, nämlich wie es optisch spielerisch ausläuft, also quasi inhaltlich, nicht nur die Ergebnisse, und dann noch im Idealfall mit jungen, einheimischen Talenten. Dann werden alle glücklich. Am besten gewinnst du dann noch die Champions League und dann bist du überhaupt der Größte. Aber weh, du verlierst 2-mal. Weg mit dir.
Also du kannst ja, ich habe gerade nochmal geguckt, es ist hochspannend, ich höre euch zu und nebenher gucke ich mir die ganzen Sachen beim Kicker an. Ja. Immer passend natürlich zu euren Themen. Die spielen 0-0 gegen Nottingham. Du kannst ja mal den Wert der einzelnen Spieler bei Nottingham Forest angucken. Ich habe in der Premier League ja regelmäßig zu tun. Ich habe übrigens am Dienstag ein Spiel kommentiert, das beinahe in den Rang eines Legendenspiels hätte
einziehen
können.
4-5, passt das?
Ja, genau. Ich habe Fulham gegen Manchester City kommentiert, da stand es 5-1 für Manchester City und dann machen die das 4-5 und die haben wirklich in der letzten Minute eine Riesenchance zum 5-5. Craven Cottage wäre weggeflogen, können sie froh sein, jetzt haben sie zumindest noch ein Stadion. Aber was ich sagen wollte, jetzt ist gerade so nebenbei gefallen, nächste Woche gegen Roter Stern Belgrad, ey Leute, das wird doch auch heiß, oder? Ich meine, weil, also so wie Graz auch geografisch liegt, da kommen doch sicherlich einige angefahren aus Belgrad. Martin, was muss man da erwarten?
Hochrisikospiel.
Ja, glaube ich.
Belgrad war nämlich eigentlich für ein Auswärtsspiel gesperrt, aufgrund irgendwelcher Vorfälle. Die UEFA hat aber die Strafe zurückgenommen. Jetzt dürfen sie kommen und natürlich offiziell im Sektor dürfen es sein 1.500. Aber wie du schon gesagt hast, es gibt zwar 10.000 Abonnenten, das heißt, da gibt es noch ein paar Karten, die natürlich sicherlich auch an Roter Stern Fans gehen, die dann nicht im Auswärtssektor sind. Das wird eine intensive Geschichte. Aus österreichischer Sicht fehlt natürlich der Marko Arnautovic, denn der ist verletzt und wird nicht dabei sein. Aber es ist natürlich auch für Roter Stern ein wichtiges Spiel. Ja, und du hast es gesagt, 0-0. Man gewinnt gegen Glasgow Rangers, man verliert nur 1-2 bei Celtic. Also, ich will überhaupt nicht alles gut reden, aber mir fehlen einfach die Relationen und etwas der nüchterne Zugang in Anbetracht der von mir geschilderten auch Ereignisse, Stichwort Personalabbau, Personalveränderung, Auslosung und so weiter. Und auch dichtes Programm. Das war gestern das 25. Pflichtspiel. Dazu hat Sturm noch sehr viele Teamspieler. Das heißt, du hast in 4 Monaten haben jetzt um die 30 Spiele. Das heißt, alle 3-4 Tage ein Spiel. Das hat übrigens die WSG nicht. Die hat gestern nur 5, ich glaube, die haben 2 Cup-Runden gehabt. Die haben 17 Spiele gehabt. Also, und kaum überhaupt Teamspieler. Also, ich will damit nur sagen, da haben die meisten Sturmspieler haben fast doppelt so viele Spiele. Das darf man nicht unterschätzen. Auch die geistige Frische ist dann nicht vorhanden.
Und, nur noch ein Gedanke dazu, Jens. Ehrlicherweise, wir mit unserem Medienblick von außen drauf, wenn wir die Leute nicht persönlich kennen, das kommt ja auch hin und wieder vor, dass man jemanden persönlich kennt und dann hat man einen etwas breiteren Eindruck von jemandem. Aber wenn wir von außen drauf gucken, wir sehen doch immer nur das, was Leute uns in der Öffentlichkeit geben, wie sie sich nach außen präsentieren. Das dürfen wir nicht vergessen, das ist immer nur ein ganz kleiner Teil. Manchmal auch ein größer, aber es ist nur ein Teil davon, wie eine Person wirklich wirkt und vor allen Dingen nach innen wirkt. Und wo auch immer der Jens jetzt hingegangen ist auf seiner Terrasse da, ich hoffe, er hört mich noch.
Ich höre dich natürlich, ich wollte nur schauen, wer da meinen Hund
ist. Ich habe den starken Verdacht, dass der Martin eh meiner Meinung ist an der Stelle. Nein, wir dürfen uns da auch nicht blenden lassen.
So ist es.
Entscheidend ist das Wirken nach innen und das kriegen wir logischerweise nach innen, das ist ja schon der Begrifflichkeit abzuleiten, nur sehr rudimentär mit oder überhaupt nicht mit. Und da dürfen wir uns auch nicht täuschen lassen, ja, von Leuten, die sich einfach in der Öffentlichkeit gut präsentieren können. Das heißt für mich noch gar nichts, was die Qualität als Trainer zum Beispiel jetzt, wenn wir darüber sprechen, angeht.
Ja. Ich bin ja schon so, ich gönne mittlerweile dem GRK die Erfolge schon. Ja, ich freue mich, wenn der GRK gewinnt. So
ja, was ist die Erwartungshaltung? Muss es immer sein, dass Sturm Meister wird?
Nein, wirklich.
Das kann ja wohl nicht sein.
Nein,
wirklich. Das schafft auch Liverpool nicht, das schafft City nicht. Arsenal, was sollen die sagen? Jetzt sind sie Erster, und selbst die Bayern sieht man jetzt, es wird auch schwieriger. Ja, und trotz dieser überragenden ersten Phase, der Vorsprung ist jetzt nicht unendlich auf Leipzig. Ja, und Leipzig hat keinen Europacup. Das wird noch, glaube ich, noch immer sehr spannend werden. Und dann warten wir mal ab, was im Frühjahr noch alles passiert. Und du siehst, wie sie gegen Union Berlin spielen, es ist alles nicht so einfach. Also deswegen kann man jetzt dann auch wieder alles in Frage stellen. Nein, also ich will damit nur sagen, man muss manchmal auch in unserer Gesellschaft, wo alles offensichtlich nur auf Erfolg getrimmt ist und keiner Geduld hat, das wird dann schwierig.
Ich nehme mit aus einer Diskussion, ich stelle zu viele sinnlose Fragen.
Nein, das ist es ja nicht, aber du bleibst ja auch unser Moderator. Jens, bei uns wirst du nicht gefeiert, das ist ja der Unterschied.
Ja, das ist gut.
Nein, Jens, du stellst, also ich würde sagen, du stellst zu viele Fragen in dem Kontext, du stellst oft sehr, sehr gute Fragen, das meine ich absolut ernst, aber du machst so viel, du kümmerst dich um so viele Sportarten, also wie soll man denn da in allen Bereichen quasi Experte sein? Und das ist ja die Grundvoraussetzung, dass man in etwa weiß, worum es geht, wenn man eine vernünftige Frage stellen will. Ich mach Fußball-Bundesliga, zweite Liga, Premier League, Handball-Bundesliga, Champions League, Tennis, Männer, Frauen. Und mein Hirn ist bei 100%. Oder also das, was halt noch übrig ist, mein Arbeitsspeicher, ich sag dir, den muss ich jeden Tag lernen. Mich fragen zum Teil Leute, du hast doch vorgestern das und das kommentiert, sag mal nochmal ganz kurz, was war da? Und ich kann mich ehrlicherweise zum Teil nicht mehr dran erinnern, an Ergebnisse, an Abläufe. Also wie sollst du, der du irgendwie gefühlt 80 Sportarten betreust, da überall bis in jeder Tiefe drin sein?
Ja, wir müssen jetzt, ich fühle mich geschmeichelt oder auch nicht, ich muss drüber
Doch,
nachdenken.
Darfst du. Du
stellst Pause. Ich finde auch, das war so eine Art Jahresgespräch jetzt auch für dich. Dann eine Feedback-Runde. Jens, soll ich auch noch etwas sagen? Es ist auch kein Problem.
Pause.
Das war gut.
Ja, hier ist Heiner Brand und Sie hören Sportradio 360.de.
Es ist die Big Show 738 und es geht weiter mit dem Handball. Guten Morgen, Uwe Semrau.
Guten Morgen.
Eigentlich, und wir werden ausführlich über die Frauen sprechen, aber vor zwei Tagen jetzt, Uwe, kam die Meldung über den Äther, dass fürderhin zwei Drittel des unfassbaren Rückraums der dänischen Nationalmannschaft für die Füchse Berlin spielen werden, weil der Sportskamerad Püttlik aus Flensburg nach Berlin wechselt. Ich glaube, du hättest im letzten Jahr schon gesagt, dass es eine Verstärkung im Rückraum für Matthias Gitzel geben wird. War das die von dir angesprochene, die du schon antizipiert oder vielleicht sogar gewusst hast? Und wann wird es soweit sein, Uwe?
Naja, namentlich habe ich das nicht seinerzeit spekuliert. Aber sagen wir mal, in der Spielklasse hatte ich es angenommen, dass eine Verstärkung zu den Füchsen kommt. Und jetzt ist nur noch die Frage, ob es schon zur nächsten Saison passieren kann oder erst in 2027. Ich meine, es passiert schon im nächsten Jahr. Und man muss sich nur noch über die Ablösemodalitäten einigen mit Flensburg.
Wie ist die Budgetsituation Füchse Berlin verglichen mit der in Flensburg? Spielen die in derselben Liga oder hat da einer dem anderen gegenüber einen Vorteil?
In dem Fall, glaube ich, hängt es mit den persönlichen Befindlichkeiten zusammen, denn Simon Püttlik ist ja handballerisch zumindest ein Ziehsohn von Nikolai Krikau. Das heißt, hier sind die ist einmal die Kumpelschiene zu Matthias Gitzel und auf der anderen Seite Master and Servant mehr oder weniger mit dem Trainer von den Füchsen spielen da eine Rolle. Und ich glaube nicht, dass die Füchse mittlerweile vom Budget her besser aufgestellt sind als Flensburg. Das denke ich nicht. Selbst mit den deutschen Meistertitel, den sie mit sich herumschleppen jetzt, nicht. Aber ich glaube, dass in diesem Weg, wie man in die Hauptstadt kommen kann, viel darin begründet liegt. Übrigens auch in der Spekulation DKMM. Ich habe schon immer gesagt, dass der Hauptstadtbonus irgendwann mal ausgespielt wird bei den Füchsen und dass Spieler, die einfach mal im Ausland was Besonderes machen wollen, natürlich eher nach Berlin gehen als nach Castrop-Rauxel, um im Ausland mal zu spielen. Das spielt natürlich schon eine große Rolle, klar.
DKMM nach Berlin. Uwe, das würde ich feiern. Da würde ich mit dem Zug nach Berlin fahren und mir mindestens, ich meine, ich feiere natürlich Matthias Gitzel auch, den habe ich bei der WM hier in München gesehen. Großartig. Bevor wir zu den Frauen kommen, noch eine Frage. Kann es sein, dass der deutsche Meistertitel in der Handball-Bundesliga bereits heute Abend entschieden wird, nämlich dann, wenn die TBV Lemgo Lippe zu Hause gegen die SG Flensburg-Handewitt gewinnt und damit auch Flensburg schon 7 Verlustpunkte hat, Magdeburg steht bei nur einem Verlustpunkt. Und ich weiß gar nicht, was Lemgo macht. Und ich weiß auch gar nicht, was Konstantin Möstl macht, den ich ja immer gerne kritisiere, vor allen Dingen, wenn er im österreichischen Nationalteam spielt. Aber die gewinnen bei den Füchsen. Und das sagt mir, die können auch gegen Flensburg gewinnen. Würde das tatsächlich dann bedingen, Uwe, dass Magdeburg eigentlich sich schon auf andere Dinge konzentrieren kann, weil die deutsche Meisterschaft dann im Sack ist?
Ja, davor warnt ja Bennett Wiegert und er sagt, die Meisterschaft wird nicht im Dezember entschieden, aber de facto ist es natürlich so, dass der SCM immer weiter wegläuft, weil sie einfach keine Fehler machen, weil sie diejenigen sind, die am Ende doch die Spiele gewinnen. Das gelingt den anderen nicht. Kiel, Flensburg und auch die Füchse haben in den letzten Tagen Punkte verloren und haben eine ganz andere Verletzungsproblematik als der SCM. Ich muss immer wieder darauf hinweisen, dass die Kapelle in Magdeburg mit jedem Instrument spielt. Das ist bei den anderen nicht so. Und das ist eher eine gewachsene Einheit als bei den anderen Mannschaften. Und ja, wenn Lemgo das nochmal hinbekommt, dann biegen sie so langsam auch in diese Phalanx ein der Mannschaften, die um die Champions League-Plätze kämpfen. Ne? Also darum geht's ja den Mannschaften aus Flensburg, Kiel und Berlin, dass sie in der Vergabe der drei Plätze um die Nummer 2 und 3 mitkämpfen. Die Nummer 1 ist vergeben mit dem SCM. Da kann man sich wirklich festlegen. Aber Champions League Plätze dahinter, das ist noch völlig offen und das ist das eigentlich Spannende an der Spitze, nicht die Meisterschaft.
Okay. So, also auf zu den Frauen. Ich habe Uwe ergriffen gelauscht, als er Deutschland gegen Serbien bei Eurosport kommentiert hat. Uwe, diese ganze Aufregung. Ich meine, ich verstehe es ja von Seiten des Handballverbandes, dass er sagt, na, warum ARD und ZDF oder ZDF das nicht übertragen, aber ihr deckt das ja prächtig ab und meiner Erinnerung nach ist es ja bei großen Meisterschaften, die deutschen Spiele meinetwegen in den Öffentlich-Rechtlichen, der Rest bei Eurosport, jetzt ist es halt bei Sportdeutschland TV, hätte sich diese Veranstaltung eine andere Mediencoverage verdient oder passt eh so, wie es ist?
Naja, das sind ja Dinge, die weit im Vorfeld passieren. Und wenn der rechte Inhaber, in dem Fall Infront, die Dinge nicht anders verkaufen kann, dann sagt das ja was über den Stellenwert im Vorfeld auf. Das Kind ist in den Brunnen gefallen, wenn das Turnier erstmal läuft. Und von daher verstehe ich auch die Aufregung des, des wiedergewählten Präsidenten nicht, der dann zugegebenermaßen ein bisschen poltert und aber auch etwas bewirkt hat, denn die haben ja jetzt versprochen, dass sie ab dem Viertelfinale live einsteigen. Also dieses Recht ist ja immer noch variabel zu kriegen. Und von daher vielleicht alles gut. Und wenn es am Ende so ist, dass Sport Deutschland alle Spiele weiterhin abbildet und ARD und ZDF einsteigen und Eurosport dann für diejenigen, die am Ende eines langen Fußballtages auch nochmal Handball gucken wollen, bedient werden, dann ist ja alles in Ordnung. Aber die Rechtevergabe spiegelt immer das wider, was in den Turnieren zuvor passiert ist. Und ich finde, da ist es kein Wunder, dass das so gelaufen ist, wie es läuft. Denn wenn wir uns die makellose Erfolgsbilanz der deutschen Frauen in den letzten Jahren anschauen, dann ist es ja nicht so, dass das ein TV-Recht ist, um das sich sämtliche Sender balgen und überbieten, ne? Sondern das ist genau das, was sie in den letzten Jahren zusammengespielt haben, nämlich nicht viel, das muss man wirklich sagen. Also die letzte Medaille ist ja 18 Jahre alt und davor waren es dann wieder 10 Jahre, also es ist ja nicht viel passiert. Jetzt haben sie eine gute Mannschaft. Wenn sie jetzt die Chance ergreifen und auf sich aufmerksam machen, dann wird das Einfluss haben auf die nächsten Turniere, keine Frage. Aber jetzt ist es nun mal diese Situation und dann muss man das Beste draus machen, was im Moment zu kriegen ist. Und das würde bedeuten, dass sie auf jeden Fall ins Halbfinale kommen. Das ist immer der Cut bei jeder EM und bei jeder WM. Kommst du ins Viertelfinale, redet ein Jahr später kein Schwein mehr darüber. Kommst du ins Halbfinale, spielst um die Medaillen, ist alles gut.
Ja, du sagst, sie können es packen. Ich habe bei Olympia auch sehr genau aufgepasst im Frauenhandball. Und da haben mir die Französinnen am besten gefallen. Einfach weil von der Dynamik her, da habe ich richtig gerne zugeschaut. Ich habe aber auch jetzt bei diesem Deutschland gegen Serbien, haben auch gedacht, oh, da ist aber auch extrem viel Dynamik drinnen, wo sind die Deutschen einzuordnen, haben die Gruppe gewonnen. Übrigens, diese ganze Veranstaltung ist in einem Maße unübersichtlich. Da möchte ich dann nichts hören, dass die Fußball-WM zu viele Mannschaften hat. Weil das ist ja auch, also es sind nicht 48 Mannschaften, aber sehr, sehr viele Mannschaften, die hier um den WM-Titel rittern. Aber wo würdest du die Deutschen eben im Vergleich mit Frankreich, im Quervergleich noch, im Moment einordnen?
Also wenn sie so weiterspielen und sie müssen sich noch ein bisschen steigern, für meine Begriffe, da ist noch Luft nach oben, aber wenn sie so weiterspielen, ist weiterhin Norwegen und Frankreich nicht zu kriegen, alle anderen schon. Also das ist möglich, dass sie sich dahinter einsortieren. Schweden hat sich ein bisschen verabschiedet schon in dieser Hauptrunde. Also es läuft ja dann eher auf Brasilien hinaus, aber Montenegro und Spanien muss man jetzt erstmal schlagen. Also heute ist ein großer Matchball in Richtung Halbfinale möglich. Wenn man Montenegro schlägt, dann kann man uns vom ersten Platz in dieser Hauptrundengruppe nicht mehr verdrängen. Und dann hast du ja die Möglichkeit, dass du gegen den zweiten der anderen Hauptrunde spielst, um mal ein bisschen die Verwirrung hier aufzulösen. Und das ist dann wahrscheinlich Brasilien. Und das ist eine Riesenchance aufs Halbfinale. Die muss einfach ergriffen werden.
Wo kommt diese brasilianische, ich meine, es ist ja keine riesige Tradition, aber bei den Männern sind die Brasilianer ja auch dabei und bei den Frauen offenbar auch. Ich meine, Uwe, gibt's dort eine große, das Land ist ja riesig. Ja, und Hallensport in Brasilien stelle ich mir unheimlich schwierig vor. Gibt es da so Zentren, wie es in Deutschland Hockeyzentren gibt? Warum ist Brasilien im Handball immer am Start?
Ja, Brasilien und Argentinien muss man da ein bisschen mit reinnehmen, aber Brasilien ist dann die Nummer eins und das ist einfach an den Universitäten kultiviert worden.
Ah.
Und du hast recht, in den großen Städten gibt es jeweils einige Vereine und irgendwann hat das angefangen, vor allen Dingen bei den Männern, dass es einen Abfluss nach Europa gab, dass die guten Spieler in die europäischen Ligen integriert wurden. Und so ist es teilweise auch bei den Frauen passiert. Und ich meine, sie waren ja schon mal Weltmeister. Also das ist ja jetzt kein einmaliger Effekt. Also seitdem ist Handball kultiviert, hat ein Ligensystem, wird gefördert. Hat natürlich nichts mit der Popularität von Volleyball oder Basketball zu tun, aber dahinter als Mannschaftssportart durchaus veritabel etabliert in den großen Städten. Und von daher, ja, ich glaube nur, dass ihnen hinten raus in dem Turnier eher mal die Luft ausgeht mit so vielen Spielen. Das sind sie überhaupt nicht gewöhnt. Und das ist vielleicht dann die Chance für das deutsche Team, die ja die Spielzeit auf viele, viele Schultern verteilt haben. Und also da gibt es Spielerinnen, die sind noch gar nicht richtig drin im Turnier, weil sie noch gar nicht eingesetzt wurden. Und ich glaube, dass sich das als Vorteil erweisen wird. Und dass man dann Brasilien auch schlagen kann in einem möglichen Viertelfinale.
Kannst du mir und unseren 12 Hörern kurz auf die Sprünge helfen? Auf wen schauen wir im deutschen Team besonders? Bei den Männern wüsste ich's, bei den Frauen bitte, Uwe.
Also es gibt da zwei Ebenen, finde ich. Die etablierten, so wie Kai Seels und Emily Vogel, beziehungsweise frühere Bölk, spielen einen guten Part und dann finde ich die Riege dahinter extrem spannend. Also Nina Engel, Viola Leuchter auf der rechten Seite, aber ich finde noch interessanter Nike Kühne, die beim Tabellenführer Blomberg eine herausragende Rolle spielt. Dann Annika Lott, die in Frankreich in der Liga angekommen ist, auf der Mitte. Ich finde, dass da gar keinen Unterschied mehr zwischen der ersten und der zweiten Reihe gibt und dass wir da extrem variabel sind. Es ist dieser Rückraum, der so unendlich viele Möglichkeiten bietet. Isabel Klein hat versucht, mit ihren Kindern das mal auszurechnen. Wir sind nicht weitergekommen, wie viele Konstellationen es da insgesamt gibt. Das ist ein großer Vorteil auf die lange Strecke des Turniers für den Deutschen Handballbund. Und ich finde, dass Markus Gaugisch, der Bundestrainer, das auch sehr interessant nutzt, indem er solche Formen wie Angriffsreihen mit vier Rückraumspielerinnen und so weiter dort einsetzt und eben die Mannschaft dort stark macht, wo sie auch das stärkste Personal hat.
Ja, spannend. Es hat richtig Spaß gemacht, gegen Serbien dazu zu schauen. Viel Dynamik drin, guter Handball. Ich erinnere mich auch, dass, und es könnten die Olympischen Spiele gewesen sein, wo Österreich gegen Angola gespielt hat, oder waren es die letzten Weltmeisterschaften, ich weiß es nicht. Aber, und da hat der ORF-Kommentator sich darüber beklagt, dass die angolanischen Frauen ziemlich hart zur Sache gegangen sind. Warum ist Angola jetzt diese afrikanische Insel, wo es eben den Handball gibt und B, nein, Tunesien ist ja auch dabei, jetzt in der Hauptrunde, aber warum Angola? Was gibt es da eine Geschichte dahinter?
Naja, insgesamt ist es so, dass der Internationale Handballverband immer wieder solche Initiativen gefördert hat, sodass über den nordafrikanischen Raum, wo ja Frankreich seinen Einfluss hat und traditionell in Ägypten Handball gespielt wird. Das heißt, Algerien, Marokko, Tunesien, Ägypten war schon immer etabliert. Aber darüber hinaus hat die IAF immer gefördert, dass auf den Kapverden Handball kultiviert wird, dass in der Elfenbeinküste Handball gespielt wird, im Kongo und in Angola. Und so gibt es eine Reihe von Ländern, wo wirklich jetzt auch Talente entwickelt werden, wo Hallen gebaut sind und wo der Handball zumindest mal bis zur Mitte hin in einer gewissen Weise etabliert wurde und wo der Titel des Afrikameisters unheimlich viel zählt. Und das ist natürlich ganz wichtig, ne? Also wer da weit kommt und sich qualifiziert für eine Weltmeisterschaft, klar, die aufgebläht ist, der eine oder andere versteht es nicht, warum so viele da mitspielen, aber beim Handball geht es einfach auch darum, dass man um diesen olympischen Status kämpfen muss. Und wenn nicht nachgewiesen ist, dass wirklich auf allen Kontinenten der Handball sich bewegt und weiterentwickelt wird, dann wird es irgendwann eng. Das ist wirklich eine substanzielle Bedrohung. Um weiter bei Olympia dabei zu sein, musst du wirklich nachweisen, dass dieser Sport auch in den letzten Winkel Einzug hält. Ne? Und das ist nicht so einfach. Und da ist die Weltmeisterschaft die perfekte Bühne dafür.
Es ist großartig, Uwe, wie du das erklärst. Also wirklich, das öffnet mir jetzt auch noch mehr die Augen. Und dann abschließend dazu die Frage, die angolanischen Spielerinnen, die brasilianischen Spielerinnen, findet man manche von denen auch in den europäischen Top-Ligen wieder?
Natürlich, ja, ja.
Okay,
Ja, ja, das passiert. Auch in Deutschland haben die schon gespielt. Und das ist Usus geworden. Also da geht es um die Sprache. Natürlich vorzugsweise Frankreich, Portugal, Spanien. Keine Frage. Aber mit einer gewissen Zeit der Akklimatisierung schaut man dann, wo man das beste Angebot bekommt. Und dann ist es universell.
The Great Uwe Semra. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Heute 18 Uhr Deutschland gegen Montenegro. Und wann hören wir euch bei Eurosport? Uwe, ist das heute irgendwann abends oder wann
kommt es bei Eurosport? Zeitversetzt am Abend. Ich glaube, um 22 Uhr sind wir dabei. Und ja, freuen uns natürlich auch auf dieses Spiel. Also wie gesagt, das ist ein Matchball heute Abend und kann man nur hoffen, dass der genutzt wird.
Mit Netzroller im Zweifel. Danke, Uwe. Kurze Pause in der Big Show 738.